Seid gegrüßt, Freunde und Geschwister. Hier spricht Dr. Bob Thiel von der Continuum Church of God. Ich möchte über das Gebot sprechen, das am häufigsten gebrochen wird, und darüber, worauf ihr eure Prioritäten richten solltet. Welches der 10 Gebote wird am häufigsten gebrochen? Sabbathalter sagen oft, es sei das 4. Gebot. Manche behaupten, es sei das 10., das mit Habsucht oder Begierde zu tun hat. Tatsächlich wird aber das 1. Gebot am häufigsten gebrochen. Es geht um die Prioritäten jedes Einzelnen. Es wird fast täglich von fast jedem gebrochen. Das 4. Gebot besteht aus 2 Teilen. Der eine Teil besagt, dass du 6 Tage arbeiten und all deine Arbeit tun sollst. Der andere Teil besagt, dass der 7. Tag ein Sabbat ist. Du sollst ruhen. Die meisten Menschen verrichten ihre körperliche Arbeit 6 Tage die Woche, ruhen aber nicht am 7. Tag. Daher halten sie zumindest einen Teil des Gebots ein, da die meisten Menschen am Sabbat irgendeine Art von Arbeit verrichten. Was die Gebote betrifft, denkt einen Moment darüber und über eure Prioritäten nach. Sollte sich das menschliche Leben auf das Physische konzentrieren? Sicherlich leben die meisten Menschen auf der Welt so, als ob das Leben auf das Physische ausgerichtet sein sollte. Natürlich haben sie religiöse Rituale und Traditionen, und viele beten. Aber Gott ist nicht das, was ihnen wirklich wichtig ist. Für Christen sollte es nicht so sein. Wenn ihr eure Bibel dabei habt, könnt ihr gerne mitlesen. Wir werden Matthäus Kapitel 6 aufschlagen. Ich werde einige Aussagen Jesu vorlesen, beginnend mit Vers 31. Bezüglich physischer und geistlicher Prioritäten sagte Jesus, sorgt euch also nicht und fragt nicht, was sollen wir essen? Was sollen wir trinken? Was sollen wir anziehen? Denn nach all dem trachten die Heiden. Mit Heiden meint er Nichtgläubige. Denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr all dies braucht. Trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen. Was Gerechtigkeit betrifft, lehrt die Bibel in Psalm 119, alle deine Gebote sind Gerechtigkeit. Stellt ihr Gott an die erste Stelle? Vor Jahrzehnten sagte mir jemand, Gott solle meiner Karriere nicht im Wege stehen. Er bezeichnete sich selbst als Christ, hielt es aber offensichtlich nicht für wichtiger, zuerst das Reich Gottes zu suchen. Ihm ging es mehr um materielle Dinge, er brauchte Besitz und einen Job, und deshalb sei alles in Ordnung. So sollten Christen nicht handeln. Ich möchte etwas vorlesen, das Paulus in Philipper 3,14 geschrieben hat. Er schrieb, ich strebe nach dem Ziel, dem Preis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Diese himmlische Berufung, in der King James Übersetzung als hohe Berufung bezeichnet, geht weit über materielle Interessen hinaus. Es ist ein viel höheres Ziel. Wie viel höher? Wenn ihr noch im Matthäus-Evangelium lest, kommt ihr bald zu Kapitel 5. In Matthäus 5,48 heißt es, darum sollt ihr vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Wenn ihr gegen das 1. Gebot verstoßt und die falschen Prioritäten setzt, verfehlt ihr das Ziel der Vollkommenheit, das Jesus für Christen gesetzt hat. Nun lese ich etwas anderes vor, das Paulus im Philipperbrief geschrieben hat, diesmal aus Philipper Kapitel 2. Ich gebe euch einen Moment Zeit, dorthin zu gehen, denn ich werde danach noch etwas anderes aus dem Philipperbrief vorlesen. In Philipper 2,5 schrieb Paulus, seid so gesinnt, wie es auch Christus Jesus war, er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein. Jesus verstand die Vergöttlichung, und Christen sollten sie ebenfalls verstehen. Die Vergöttlichung ist das höchste Ziel für Christen. Das ist Gottes Plan für sein Volk. Was könnt ihr tun, um die Gesinnung Christi zu erlangen? Schlagen wir Philipper Kapitel 4 auf. Diesmal beginnend mit Vers 8 schließlich, Brüder und Schwestern, was wahrhaftig, was ehrbar, was gerecht, was rein, was liebenswert, was wohlklingend ist, was Tugend heißt und was Lob verdient, darauf richtet eure Gedanken. Ihr sollt danach streben, wie Gott zu denken. Schlagen wir Exodus Kapitel 20 auf, und ich lese euch das 1. Gebot aus dem Buch Exodus vor. Ich gebe euch einen Moment Zeit, um dorthin zu gelangen. Ab Vers 2. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus dem Land Ägypten, aus dem Sklavenhaus, herausgeführt hat. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Dies ist das erste Gebot. Es steht nicht umsonst an erster Stelle und wird am häufigsten gebrochen. Einige Leute schlossen daraus, dass dieses Gebot, da es vom Land Ägypten spricht, wie auch andere Gebote, nur für die Kinder Israels galt. Dabei wird übersehen, dass Versionen dieses Gebots sowohl vor der Entstehung des Volkes Israel als auch nach Jesu Auferstehung galten. Ebenso wird übersehen, dass in Offenbarung 11,8 von einem geistlichen Ägypten die Rede ist. Überlegt, ob ihr euch von den falschen Wegen und Traditionen dieser Welt abgewandt habt. Ob ihr eure Begierden und Sünden wahrhaftig bereut habt. Dieses Gebot stand bereits vor dem Berg Sinai in der Bibel. Schlagen wir Genesis, Kapitel 15, auf und lesen wir ab Vers 7. Interessanterweise beginnt es fast genauso. Genesis 15, Vers 7. Ich bin der Herr, der dich aus Ur in Chaldea herausgeführt hat. Blättern wir nun ein paar Kapitel weiter zu Kapitel 17. Ich lese jetzt nur Vers 1 vor. Ich bin der allmächtige Gott, wandelt vor mir und seid untadelig. Blättern wir nun noch einige Kapitel weiter, genauer gesagt zu Kapitel 26, und lesen wir etwas, das über Abraham aufgezeichnet ist. Genesis 26, Vers 5. Abraham gehorchte meiner Stimme und hielt meine Gebote, meine Satzungen und meine Gesetze. Das hebräische Wort, das hier mit Gebote übersetzt wird, ist Mitzvote. Es ist dasselbe Wort, das auch in Exodus 20,6 verwendet wird, wo die 10 Gebote aufgelistet sind. Diese Stelle in Genesis zeigt, dass Abraham gehorsam war und wusste, was Gott von ihm erwartete. Dies geschah Jahrhunderte, bevor die 10 Gebote am Berg Sinai gegeben wurden. Als Christen sollen wir gehorsam sein. Das könnt ihr in 1. Petrus 1, 13-14 nachlesen. Nun, Gott ist derjenige, dem wir gehorchen sollen, wie es in der Apostelgeschichte 5,32 heißt. Ist euch bewusst, dass dies eine der Definitionen von Gott ist? Gehen wir zu Römer 6. Römer, Kapitel 6, Vers 16. Paulus schrieb: Wisst ihr denn nicht, dass ihr demjenigen, dem ihr euch als Sklaven zum Gehorsam anbietet, dessen Sklaven seid, dem ihr gehorcht, sei es der Sünde zum Tod oder dem Gehorsam zur Gerechtigkeit? Werdet ihr den wahren Gott und den Weg der Gerechtigkeit anbeten oder den Weg des Todes? Adam und Eva hatten einen anderen Gott anstelle des wahren Gottes. Schlagen wir Genesis Kapitel 3, beginnend mit Vers 1, auf. Die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes, die Gott der Herr gemacht hatte. Und sie sprach zu der Frau: Hat Gott wirklich gesagt, ihr dürft von keinem Baum im Garten essen? Die Frau sprach zu der Schlange: Wir dürfen von den Früchten der Bäume im Garten essen, aber von den Früchten des Baumes, der in der Mitte des Gartens steht, hat Gott gesagt: Ihr dürft nicht davon essen, noch ihn berühren, damit ihr nicht sterbt. Da sprach die Schlange zu der Frau: Ihr werdet gewiss nicht sterben. Denn Gott weiß, dass an dem Tage, da ihr davon esst, eure Augen aufgetan werden und ihr sein werdet wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Als die Frau sah, dass der Baum gut war zur Speise und dass er eine Lust für die Augen war und begehrenswert, weil er klug machte, nahm sie von seinen Früchten und aß. Sie gab auch ihrem Mann, der bei ihr war, und er aß. Was hat die Frau getan? Sie hat das erste Gebot gebrochen. Sie hat etwas anderes über Gott gestellt. Nun bricht auch Adam das erste Gebot, denn laut Neuem Testament hätte er es besser wissen müssen, aber er entschied, Gott nicht zu gehorchen. Eva hörte auf die Stimme der Schlange, und Adam hörte auf Eva. Sie stellten einen anderen Gott über den wahren Gott, und das sollen wir nicht tun. Schlagen wir im Neuen Testament nach, Matthäus Kapitel 22. Ich beginne mit Vers 35. Wir haben gerade im Buch Genesis gesehen, dass Eva etwas über den wahren Gott stellte und Adam es ihr schließlich gleichtat. Hätten sie das erste Gebot befolgt, hätten sie niemals gesündigt. In Matthäus 22, Ab Vers 35 lesen wir von einer Begebenheit mit Jesus. Da fragte ihn einer von ihnen, ein Gesetzeslehrer, um ihn zu prüfen. Meister, welches ist das größte Gebot im Gesetz? Jesus antwortete ihm, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand. Das ist also das erste Gebot, das größte Gebot. Viele Menschen sagen, sie lieben Gott, aber Gott ist ihnen nicht wirklich greifbar. Sie stellen andere Prioritäten über den Gehorsam ihm gegenüber. Ich möchte nun im Buch Josua nachlesen, genauer gesagt in Josua 24, Verse 14 bis 15. Ihr könnt gerne dort nachlesen. Josua 24, ab Vers 15. So fürchtet nun den Herrn und dient ihm aufrichtig und wahrhaftig. Schafft die Götter weg, denen eure Väter jenseits des Euphrat und in Ägypten gedient haben. Dient dem Herrn. Vielleicht bist du in einem nichtchristlichen Haushalt aufgewachsen oder in einem Haushalt, der sich zwar zu Christus bekannte, aber nicht wirklich christlich war. Möglicherweise hast du deshalb wahrscheinlich emotionale, psychische oder Verhaltensprobleme. Josua forderte die Menschen auf, ihre falschen Götter wegzulegen, und auch wir sollten das tun. Wenn es euch aber missfällt, dem Herrn zu dienen, so wählt euch heute, wem ihr dienen wollt. Den Göttern, denen eure Väter jenseits des Euphrat gedient haben, oder den Göttern der Amoriter, in deren Land ihr wohnt. Ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn, dem Ewigen, dienen. Vielleicht denkt ihr, Christen glauben nicht wirklich, dass sie falschen Göttern gedient haben. Nun, obwohl Jesus das erste Gebot als das größte bezeichnete, ist es doch das, das am häufigsten gebrochen wird. Ich möchte oft auf Sprüche Kapitel 3 zurückkommen, insbesondere auf das Thema Prioritäten, da Prioritäten ein Teil des Themas dieser Predigt sind. Ich weiß nicht, ob ich das oft genug wiederholen kann. Wenn die Menschen so handeln würden, würden sie das erste Gebot und alle anderen Gebote befolgen. Sprüche 3,5. Vertraue auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Erkenne ihn auf all deinen Wegen, so wird er deine Pfade ebnen. Die meisten Menschen tun das nicht. Sie halten sich selbst für weise und vertrauen auf sich selbst. Die Bibel warnt im nächsten Vers, haltet euch nicht selbst für weise, fürchtet den Herrn und meidet das Böse. Wer sich selbst für weise hält, vertraut Gott nicht richtig und bricht das erste Gebot. Jesus sagte, Christen sollten beten, dass Gottes Wille geschehe, und er selbst vertrat die Haltung, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe, wie er in Lukas 22,42 erklärte. Wie schon zu Jesu Zeiten übernahmen viele Menschen menschliche Traditionen, wodurch ihre Treue zu Gottes Geboten zunichte gemacht wurde. Matthäus 15,3-9. Viele riskierten nicht, aus ihren korrumpierten Gemeinden ausgeschlossen zu werden. Und genau das geschah zur Zeit der Pharisäer. Die Pharisäer liebten das Lob der Menschen mehr als das Lob Gottes. Wenn die Menschen das erste Gebot hielten, gäbe es keine Verbrechen mehr, keine unehelichen Geburten, keine sexuell übertragbaren Krankheiten, keine Morde und keine Diebstähle. Politiker und Medien würden die Wahrheit sagen. Die Welt wäre ein viel besserer Ort. Das erste Gebot ist so wichtig, ja, es ist noch viel wichtiger. Seine Befolgung würde zu großem Wohlstand und Frieden führen. Die Gesellschaft würde sich wandeln und geistlicher Frieden würde herrschen. Auch wenn Satan in dieser Zeit noch immer versucht, die Menschen zu beeinflussen, würden sie der Ermahnung des Jakobus folgen. Er schrieb in Jakobus 4,7-8, unterwerft euch also Gott. Widersteht dem Teufel, und er wird von euch fliehen. Naht euch Gott, und er wird sich euch nahen. Die Welt wäre ein viel besserer Ort, wenn die Menschen das erste Gebot beherzigen würden. Als Christ hängt eure Errettung von den Prioritäten ab, die ihr in eurem Leben setzt. Wisst ihr, wie man Prioritäten setzt? Könnt ihr, wenn mehrere Dinge zu erledigen sind, entscheiden, welche Priorität haben? Ich werde nun etwas vorlesen, das der verstorbene Evangelist Dibar Apatzian geschrieben hat. Stellt euch vor, ihr sitzt friedlich in eurem Wohnzimmer und seht fern. Plötzlich bemerkt ihr, dass der Raum voller Rauch ist. Euer Haus brennt. Was tut ihr als erstes? Kniet ihr nieder und bittet Gott um Hilfe, das Feuer zu löschen?
Ruft ihr die Feuerwehr?
Lauft ihr durch die anderen Zimmer, um nachzusehen, ob noch jemand aus eurer Familie in den Flammen ist? Rennt ihr nach draußen, um den Gartenschlauch zu holen und zu versuchen, das Feuer zu löschen? All das mag notwendig sein, aber was tut ihr zuerst? Das ist die entscheidende Frage. Hoffentlich betet ihr sofort und ergreift dann Maßnahmen, um euch und anderen zu helfen. Nehmen wir ein anderes Beispiel. Ihr seid eines Abends mitten im Hausputz. Eure Zimmer sind unordentlich und weder ihr noch eure Familie seht vorzeigbar aus. Das Telefon klingelt. Es ist euer Arbeitgeber. Er sagt, er komme in wenigen Minuten vorbei, weil er euch etwas Wichtiges mitteilen müsse. Was tut ihr als erstes? Räumt ihr eilig das Haus auf? Zieht ihr euch um und kleidet euch dem Anlass entsprechend? Schaut ihr in der Küche nach, ob ihr eurem Chef etwas anbieten könnt, wenn er kommt? All diese Dinge mögen notwendig sein, aber was muss man zuerst tun? Es geht darum, die richtigen Prioritäten zu setzen. Prioritäten spielen eine wichtige Rolle in unserem Leben. Wir alle haben gute Absichten, zumindest meistens. Doch was wirklich zählt, ist, eine Absicht im richtigen Moment umzusetzen. Das Richtige zur richtigen Zeit zu tun. Wie Salomo schrieb, alles unter dem Himmel hat seine Zeit. Prediger 3, 1,8. Geistliches Wachstum entsteht dadurch, dass wir lernen, das Wichtigste zuerst zu tun. Ich schlage jetzt Lukas Kapitel 10 auf, Vers 38. Es ist die Geschichte von Martha und Maria. Sie sind Schwestern, die Jesus besuchte. Beide Schwestern mochten und respektierten Christus sehr. Beide taten, was sie für wichtig hielten, als er sie besuchte. Vers 38. Als sie nun weiterzogen, kam er in ein Dorf. Und eine Frau namens Martha nahm ihn in ihr Haus auf. Sie hatte eine Schwester namens Maria, die sich auch zu Jesu Füßen setzte und seinen Worten zuhörte. Martha aber war mit vielen Diensten beschäftigt. Viel dienen ist doch nichts Schlechtes, oder? Wir alle sind zum Dienen berufen. Christus selbst war der größte Diener von allen. Doch in diesem Fall standen Prioritäten auf dem Spiel. Weiter in Vers 40, und sie trat zu ihm, womit Martha gemeint ist, Herr, kümmert es dich nicht, dass meine Schwester mich allein dienen lässt? Darum sage ihr, sie soll mir helfen. Martha wirft Jesus vor, sich nicht für ihre Arbeit zu interessieren. Manchmal haben wir vielleicht das Gefühl, dass Gott unserer Arbeit keine Beachtung schenkt oder sich nicht dafür interessiert. Ihr denkt vielleicht, ihr seid nicht wie Martha, aber vielleicht solltet ihr das noch einmal überdenken. Jesus antwortete in Vers 41, Martha, Martha, du machst dir Sorgen und bist um viele Dinge besorgt. Nur eines ist nötig, und Maria hat das Gute erwählt, das ihr nicht genommen werden soll. Es ging nicht darum, dass Jesus Martha überlasten oder Maria nicht helfen lassen wollte. Das Wichtigste, was Maria und Martha tun konnten, war, auf Christi Lehre zu hören. Nun schlagen wir Lukas, Kapitel 5, auf. Ich beginne mit Vers 4. Als Jesus seine Jünger berief, zögerten einige, andere aber folgten ihm sofort, weil sie ihre Prioritäten richtig gesetzt hatten. Vers 4. Als er aufgehört hatte zu reden, sagte er zu Simon, fahr hinaus auf den See und wirft eure Netze zum Fang aus. Simon aber antwortete ihm, Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen, dennoch will ich auf dein Wort hin die Netze auswerfen. Simon sagt also, ich werde tun, was du sagst, aber in Wirklichkeit gibt es keine Fische. Das haben wir schon getan. Weiter heißt es, und als sie das getan hatten, fingen sie eine große Menge Fische, und ihr Netz drohte zu reißen. Da winkten sie ihren Gefährten im anderen Boot, dass sie ihnen zu Hilfe kommen sollten. Und sie kamen und füllten beide Boote, so dass sie zu sinken begannen. Als Simon Petrus das sah, fiel er vor Jesus auf die Knie und sprach, Herr, geh weg von mir, denn ich bin ein sündiger Mensch. Denn er und alle, die bei ihm waren, staunten über den großen Fischfang, den sie gemacht hatten. Auch Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, die mit Simon zusammenarbeiteten, waren dabei. Und Jesus sagte zu Simon: Fürchte dich nicht. Von nun an wirst du Menschen fangen. Als sie also ihre Boote ans Land gebracht hatten, verließen sie alles und folgten ihm nach. Das bezieht sich also auf Simon Petrus, Jakobus und Johannes. Sie gaben alles auf und folgten ihm. Könntet ihr alles aufgeben und Jesus folgen? Gebt ihr alles auf und folgt Jesus jetzt? Ja, sie sahen das Wunder, aber manchmal sehen Menschen Wunder und tun trotzdem nicht das Richtige. Petrus und seine Gefährten hatten die richtigen Prioritäten gesetzt, und später wurden sie Apostel. Doch nicht alle reagierten wie diese drei Männer. Nicht alle hatten die richtigen Prioritäten. Manche hatten beispielsweise den Wunsch geäußert, Christus nachzufolgen, teilten aber nicht seine Prioritäten. Schlagen wir Lukas Kapitel 9 auf und beginnen wir mit Vers 57. Vers 57. Und es geschah, als sie unterwegs waren, dass jemand zu ihm sagte: Herr, ich will dir folgen, wohin du auch gehst. Es ist interessant, dass ich manchmal mit Leuten spreche, die zwar eifrig wirken, aber dann nicht das tun, was sie tun sollten. Und Jesus sagte zu ihm: Die Füchse haben Höhlen und die Vögel des Himmels Nester, aber der Menschensohn hat nichts, wo er sein Haupt hinlegen kann. Er deutet damit an, dass diese Person ihm vielleicht nicht folgen wird. Dann sagte er zu einem anderen: Folge mir nach. Dieser aber sagte: Herr, erlaube mir zuerst, meinen Vater zu begraben. Jesus sagte zu ihm: Lass die Toten ihre Toten begraben, du aber geh und verkündige das Reich Gottes. Ein anderer sagte ebenfalls: Herr, ich will dir folgen, aber erlaube mir zuerst, von denen Abschied zu nehmen, die in meinem Haus sind. Jesus aber sagte zu ihm: Wer die Hand an den Pflug legt und zurückblickt, ist nicht geeignet für das Reich Gottes. Nochmals, es ist nichts Verwerfliches daran, sich von geliebten Menschen zu verabschieden. Doch in diesem Fall spielte viel mehr eine Rolle. Erstens stand Gott nicht an erster Stelle in den Prioritäten dieses Mannes. Zweitens spürt man in seiner Antwort fast eine gewisse Trauer. Er schien seinen Ruf zu bereuen und hoffte vielleicht, seine Angehörigen würden ihn davon abhalten, sie um des Evangeliums willen zu verlassen. Schlagen wir das Johannesevangelium, Kapitel 6, auf. Ich beginne mit Vers 41. Es gab Menschen, die Jesus folgten und verschiedene Wunder erlebten, ihn sprechen hörten und denen manches, was er sagte, gefiel. Doch er hielt sich nicht immer an ihre Traditionen. Und das missfiel ihnen. Vers 41. Da murrten die Juden über ihn, weil er gesagt hatte: Ich bin das Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Und sie sagten: Ist das nicht Jesus, der Sohn Josefs, dessen Vater und Mutter wir kennen? Wie kann er dann sagen: Ich bin vom Himmel herabgekommen? Vers 43. Da antwortete Jesus und sprach zu ihnen: Murrt nicht untereinander. Niemand kann zu mir kommen, es sei denn, der Vater, der mich gesandt hat, zieht ihn. Und ich werde ihn am jüngsten Tag auferwecken. Es steht bei den Propheten geschrieben, und sie werden alle von Gott gelehrt werden. Darum kommt jeder zu mir, der vom Vater gehört und gelernt hat. Nicht, dass jemand den Vater gesehen hätte, außer dem, der von Gott ist, er hat den Vater gesehen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, hat ewiges Leben. Ich bin das Brot des Lebens. Eure Väter aßen das Manna in der Wüste und sind gestorben. Dies ist das Brot, das vom Himmel herabkommt, damit man davon esse und nicht sterbe. Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Wer von diesem Brot isst, wird ewig leben. Und das Brot, das ich geben werde, ist mein Fleisch, das ich für das Leben der Welt geben werde. Dies führte zu einigen Problemen. Vers 52. Da stritten die Juden untereinander und sagten: Wie kann uns dieser Mann sein Fleisch zu essen geben? Jesus sagte zu ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht das Fleisch des Menschensohnes esst und sein Blut trinkt, habt ihr kein Leben in euch. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat ewiges Leben, und ich werde ihn am jüngsten Tag auferwecken. Denn mein Fleisch ist wahre Speise und mein Blut ist wahrer Trank. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, bleibt in mir und ich in ihm. Wie mich der lebendige Vater gesandt hat und ich durch den Vater lebe, so wird auch, wer mich isst, durch mich leben. Dies ist das Brot, das vom Himmel herabgekommen ist, nicht wie eure Väter das Manna aßen und starben. Wer dieses Brot isst, wird ewig leben. Viele verstanden es nicht. Sie dachten, wir dürfen keine Menschen essen. Sie glaubten, zu wissen, was er meinte, aber das taten sie nicht. Manchmal bilden sich Menschen ein, in einer Lehrfrage richtig zu liegen, und tun dann das Falsche. Vers 59. Dies sagte er in der Synagoge, als er in Kapernaum lehrte. Als viele seiner Jünger das hörten, sagten sie, das ist eine harte Rede, wer kann sie verstehen? Als Jesus merkte, dass seine Jünger darüber murrten, sagte er zu ihnen, ärgert euch das? Was aber, wenn ihr den Menschensohn dorthin auffahren seht, wo er vorher war? Der Geist ist es, der lebendig macht, das Fleisch nützt nichts. Dies ist erneut ein Bezug zum ersten Gebot. Ihr sollt Gott an die erste Stelle setzen. Jesus fuhr fort, die Worte, die ich zu euch rede, sind Geist und Leben. Aber einige von euch glauben nicht. Denn Jesus wusste von Anfang an, wer nicht glaubte und wer ihn verraten würde. Und er sagte, deshalb habe ich euch gesagt, dass niemand zu mir kommen kann, es sei denn, es ist ihm von meinem Vater gewährt. Von da an wandten sich viele seiner Jünger von ihm ab und gingen nicht mehr mit ihm. Es gibt Menschen, die sich uns anschließen, aber sie werden etwas Schlechtes über uns im Internet lesen, etwas, das wir sagen, falsch verstehen oder die Richtigkeit dessen nicht erkennen. Manche werden von etwas überzeugt sein, genau wie jene, die sich ihrer Sache sicher waren und sich von Jesus abwandten. Ihr denkt vielleicht, ich würde mich nicht von Jesus abwenden. Aber im Laufe der Geschichte haben Menschen Gottes Propheten, Gottes Diener, Jesus und das Wort Gottes nicht gehört und es gerechtfertigt. Was geschah als nächstes? Vers 67. Da fragte Jesus die Zwölf, wollt auch ihr weggehen? Simon Petrus antwortete ihm, Herr, zu wem sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Wir haben erkannt und geglaubt, dass du der Christus bist, der Sohn des lebendigen Gottes. Behaupte ich etwa, die einzig mögliche wahre Kirche sei die Continuum Church of God?
Nein.
Aber ich sage, wenn ihr Teil der philadelphischen Gemeinde der Church of God sein möchtet, kenne ich keine andere Organisation, die den biblischen Kriterien entspricht. Bevor ihr also entscheidet, dass ein Nebenaspekt wichtiger ist als eure eigentliche Aufgabe und das, was Gott von euch möchte, bedenkt, dass Jesus hatte einige Jünger, die die richtigen Prioritäten setzten. Judas nicht, aber die anderen im Wesentlichen schon. Sie wussten, dass die Religion der Pharisäer und Sadduzäer nicht die richtige war. Und obwohl sie nicht alles verstanden, was Jesus lehrte, blieben sie ihm treu und genau das erwartet Jesus von ihnen. Er erwartet von seinen Jüngern, dass sie ihm folgen und das Werk unterstützen, das Gott vollbringen möchte. Hoffentlich wisst ihr, dass die griechisch-römisch-protestantischen Kirchen nicht die wahren Kirchen Gottes sind. Wenn ihr mehr darüber erfahren möchtet, wo die wahre christliche Kirche heute zu finden ist, bieten wir euch online ein kostenloses Buch in englischer Sprache an unter www.ccog.org. Es informiert euch über die biblischen Kriterien und über die aktuellen Entwicklungen in der Continuum Church of God. Wir bitten weder um Geld noch um eure E-Mail-Adresse. Ihr könnt einfach online gehen, auf Bücher klicken, es finden und lesen. Es enthält auch Informationen über Prioritäten. Setzt ihr die richtigen Prioritäten? Wendet euch nicht von der wahren Kirche ab, nur weil etwas nicht euren Vorlieben oder Traditionen entspricht.
Erinnert ihr euch an die Umstände eurer Berufung? Wie habt ihr zuerst reagiert?
Wolltet ihr vielleicht erst jemanden oder etwas begraben, bevor ihr euch wirklich dazu entschlossen habt, Christus nachzufolgen, wie in dem Beispiel, von dem wir vorhin gelesen haben? Habt ihr gezögert, euch von der Welt abzuwenden, weil es euch schwer fiel, zwischen eurer Familie und Christus zu wählen? Wie war eure Einstellung damals, und wie ist sie heute? Auf derselben Website gibt es auch eine Broschüre mit dem Titel »Ruft Gott dich«.
Für die meisten von uns ist es ein Prozess. Jesus sagte, man solle die Konsequenzen bedenken. Die Bar Apatian schrieb, leider begraben manche Christen immer noch ihre verstorbenen Väter. Manche blicken zurück und verfolgen ihre persönlichen Ambitionen, bevor sie sich entscheiden, Christus nachzufolgen. Andere können es einfach nicht ertragen, Teil einer Kirche Gottes zu sein, die keine engen Gemeinden hat oder die so viel unberechtigter Kritik ausgesetzt ist. Die Zeit drängt. Ordne deine Prioritäten neu, bevor es zu spät ist. Wenn du das Wichtigste zuerst an erste Stelle setzt, wird Gott sich immer um deine Bedürfnisse kümmern. Das bedeutet nicht, dass du deine Pflichten vernachlässigen und dich nicht mehr um deinen Haushalt kümmern sollst. Es bedeutet lediglich, dass du das Wichtigste zuerst an erste Stelle setzen und dich ganz auf Gott und sein Wirken konzentrieren sollst. Du musst dich bemühen, ihm durch deine Haltung und dein geistliches Wachstum zu gefallen. Wie Christus sagte, trachtet zuerst nach Gottes Reich und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen. Matthäus 6,33. Glaubst du an diese Verheißung Gottes? Wenn ja, dann lebe danach. Wenn du getauft wurdest, symbolisierte diese Taufe deine Entscheidung, Gott in deinem Leben an erste Stelle zu setzen, ungeachtet der Umstände. Empfindest du heute noch dasselbe? Du hast die Bedingung angenommen, Gott mehr als jeden anderen Menschen und alles andere zu lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt. Matthäus 22,37. Dies ist das größte Gebot von allen. Hat es höchste Priorität in deinem Leben? Und hat danach das zweite große Gebot, deinen Nächsten zu lieben wie dich selbst, höchste Priorität in deinem Leben? Wie du siehst, hat auch die Liebe Prioritäten. Zuerst musst du Gott lieben, dann deinen Nächsten. Das heißt nicht, dass du die Nächstenliebe vernachlässigen solltest, nur weil du Gott an erste Stelle setzt. Es ist lediglich eine Frage der Priorität. Wenn du Gott wirklich liebst, seine Gebote befolgst und seinen Willen tust, liebst du deinen Nächsten ganz automatisch, denn du kannst Gott nicht lieben, ohne deinen Nächsten zu lieben. 1. Johannes 4,20. Vergiss nicht, nichts auf deiner Prioritätenliste zu vernachlässigen. Schlagen wir das Buch Genesis, Kapitel 22, auf. Beginnend mit Vers 2. Menschlich betrachtet ergab das wenig Sinn. Gott sagte, nimm nun deinen Sohn, deinen einzigen Sohn Isaak, den du liebst, und geh in das Land Moria und opfere ihn dort als Brandopfer auf einem der Berge, den ich dir nennen werde. Warum gab Gott Abraham einen so grausamen Befehl? Dibar Apatian kommentierte dies. Er schrieb, Abraham muss eine schlaflose Nacht verbracht haben, gegrübelt und sich gefragt haben, warum Gott ein solches Opfer verlangte. Er liebte Gott bedingungslos, aber er liebte auch seinen Sohn Isaak sehr. Er musste sich entscheiden zwischen seiner Liebe zu Gott und seiner Liebe zu seinem Sohn. Die Entscheidung fiel ihm umso schwerer, da Abraham Gottes Absicht nicht verstand. Wir verstehen nicht immer, was Gott von uns will. Ich möchte klarstellen, dass ich nicht glaube, dass Gott von euch verlangt, jemanden zu töten. Gott hatte einen Plan mit Abraham. Vers 3. So stand Abraham früh am Morgen auf, sattelte seinen Esel und nahm zwei seiner Knechte und seinen Sohn Isaak mit sich. Er spaltete das Holz für das Brandopfer, machte sich auf und ging zu dem Ort, den Gott ihm genannt hatte. Am dritten Tag erhob Abraham seine Augen und sah den Ort von Ferne. Da sprach Abraham zu seinen Knechten, bleibt hier mit dem Esel, der Knabe und ich wollen dorthin gehen und anbeten, und wir werden zu euch zurückkehren. So nahm Abraham das Holz für das Brandopfer und legte es auf seinen Sohn Isaak, er nahm das Feuer und ein Messer in seine Hand, und die beiden gingen zusammen. Hättest du das getan? Wärst du Gott so weit gehorcht, dass du bereit gewesen wärst, deinen einzigen Sohn zu opfern? Weiter heißt es, Isaak sprach zu seinem Vater Abraham, mein Vater. Und Abraham antwortete, hier bin ich, mein Sohn. Dann sagte er, siehe, hier ist das Feuer und das Holz, aber wo ist das Lamm zum Brandopfer? Abraham antwortete, mein Sohn, Gott wird sich selbst ein Lamm zum Brandopfer aussuchen. So gingen die beiden zusammen. Dann kamen sie an den Ort, den Gott ihm genannt hatte. Und Abraham baute dort einen Altar und schichtete das Holz darauf. Und er band seinen Sohn Isaak und legte ihn auf den Altar, auf das Holz. Und Abraham streckte seine Hand aus und nahm das Messer, um seinen Sohn zu schlachten. Aber der Engel des Herrn rief ihm vom Himmel zu: Abraham, Abraham! Da antwortete er: Hier bin ich. Und er sprach: Leg deine Hand nicht an den Knaben und tu ihm nichts an, denn nun weiß ich, dass du Gott fürchtest, da du mir deinen Sohn, deinen einzigen Sohn, nicht vorenthalten hast. Da hob Abraham seine Augen auf und sah hinter sich einen Widder, der sich mit seinen Hörnern im Dickicht verfangen hatte. Abraham ging hin, nahm den Widder und opferte ihn anstelle seines Sohnes als Brandopfer. Und Abraham nannte den Ort: Der Herr wird vorsorgen, wie man noch heute sagt, auf dem Berg des Herrn wird vorgesorgt werden. Nun Vers 15. Da rief der Engel des Herrn Abraham zum zweiten Mal vom Himmel herab und sprach: Ich schwöre bei mir selbst, spricht der Herr, weil du dies getan und deinen Sohn, deinen einzigen, nicht zurückgehalten hast, ich will dich segnen und deine Nachkommen so zahlreich machen wie die Sterne am Himmel und wie den Sand am Meer, und deine Nachkommen sollen die Tore ihrer Feinde einnehmen. Durch deine Nachkommen sollen alle Völker der Erde gesegnet werden, weil du meiner Stimme gehorcht hast. Es war eine schwere Prüfung, aber Abraham bestand sie. Schlagen wir nun Matthäus Kapitel 10 auf. Aber wie sieht es bei euch aus? Steht Gott in eurem Leben an erster Stelle, sogar vor eurer Familie? In Matthäus 10,34 lehrte Jesus: Denkt nicht, ich sei gekommen, Frieden auf die Erde zu bringen. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Denn ich bin gekommen, um den Sohn gegen seinen Vater, die Tochter gegen ihre Mutter und die Schwiegertochter gegen ihre Schwiegermutter aufzubringen. Und die Feinde eines Menschen werden seine eigenen Hausgenossen sein. Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, ist meiner nicht wert. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, ist meiner nicht wert. Viele Menschen scheuen Konflikte mit ihren Verwandten und möchten dennoch ein authentisches christliches Leben führen. Für weitere Informationen zum Thema bieten wir eine englischsprachige Broschüre mit dem Titel Christliche Botschafter für das Reich Gottes an. Sie enthält Informationen und biblische Anleitungen für ein christliches Leben und ist auch auf unserer Website verfügbar unter www.ccog.org. Ich wurde von Menschen kontaktiert, die sagten, sie würden sich uns anschließen oder hätten Interesse daran gezeigt, aber von ihren Familienangehörigen daran gehindert wurden. Wahrscheinlich haben die Familienmitglieder sie nicht physisch daran gehindert oder gezwungen, aber so etwas kommt vor. Jesus wusste, dass es passieren würde. Wenn ihr dies seht und euch fragt, ob ihr die Continuum Church of God wirklich unterstützen und als Christ leben solltet, es aber aufgrund eurer Familie nicht könnt, versteht, dass Jesus gesagt hat, dass ihr Schwierigkeiten haben würdet. Es geht nicht darum, eure Familie absichtlich zu verletzen. Versucht, mit ihnen zusammenzuarbeiten, aber wir müssen Gott mehr gehorchen als den Menschen. Manche Familientraditionen stehen nicht im Einklang mit der Heiligen Schrift. Als wahrer Christ könnt ihr sie nicht befolgen. Wir sollen unsere Eltern ehren und, wie Paulus schrieb, mit allen Menschen friedlich zusammenleben. Römer 12,18. Wir wollen also keine Probleme in unserer Familie verursachen, aber wir dürfen uns von Familienmitgliedern nicht davon abhalten lassen, wahre Christen zu sein. Ich war einmal auf Bali, Indonesien, und habe dort den Druck miterlebt, dem Männer von ihren Familien ausgesetzt sind, um sie an den Hinduismus zu binden. Das ist wahrscheinlich einer der Gründe, warum Gott nicht viele Hindus beruft, wegen der Art und Weise, wie ihnen diese Religion aufgezwungen wird. Aber auch diejenigen, die nicht in einer kirchlichen Familie aufgewachsen sind, egal ob sie sich zu Christus oder einer anderen Religion bekennen, haben oft familiäre Probleme. Jesus sprach zu Juden, und auch sie hatten solche Probleme. Wenn ihr Gott jetzt, heute in diesem Leben, nicht an erste Stelle setzen könnt, wie kann Gott euch dann vertrauen, dass ihr ihn morgen an erste Stelle setzt, wenn es schwieriger wird? Im Alten Testament lesen wir von König David und Saul. Sie hatten völlig unterschiedliche Einstellungen. Davids Haltung machte ihn, wie es in 1. Samuel 13,14 heißt, zu einem Mann nach Gottes Herzen, während Sauls Haltung zu seiner Ablehnung führte. Habt ihr jemals darüber nachgedacht, dass eine von Davids wichtigsten Eigenschaften, die seine Fehler bei weitem überwog, sein Sinn für Prioritäten war? Schlagen wir nun im ersten Buch Samuel, Kapitel 24, nach. Saul war eifersüchtig auf David. Er versammelte 3000 Männer aus Israel, um David zu finden und zu töten. Doch dann wendete sich das Blatt, und David erhielt eine einzigartige Gelegenheit, Saul gefangen zu nehmen und zu töten, als dieser sich in einer Höhle ausruhte. 1. Samuel 24, Vers 4. Da sprachen die Männer Davids zu ihm: Dies ist der Tag, von dem der Herr zu dir gesagt hat: Siehe, ich werde deinen Feind in deine Hand geben, damit du mit ihm tust, was dir gefällt. Welch eine außergewöhnliche Gelegenheit! Schließlich befanden sich die beiden Männer im Krieg miteinander. Saul hatte sich als unbarmherzig erwiesen. Es wäre für David nur natürlich gewesen, Saul zu töten und sich damit zu rechtfertigen, dass Gott ihm versprochen hatte, seine Feinde in seine Hände fallen zu lassen. Doch David dachte nicht so. Weiter in Vers 4, da stand David auf und schnitt heimlich einen Zipfel von Sauls Gewand ab. Danach aber plagte David das Herz, weil er Sauls Gewand abgeschnitten hatte. Und er sprach zu seinen Männern: Der Herr bewahre mich davor, meinem Herrn, dem Gesalbten des Herrn, so etwas anzutun und meine Hand gegen ihn auszustrecken, da er doch der Gesalbte des Herrn ist. So hielt David seine Diener mit diesen Worten zurück und erlaubte ihnen nicht, sich gegen Saul zu erheben. Und Saul stand auf aus der Höhle und ging seines Weges.
Warum?
Warum sollte Davids Herz ihn so sehr belasten? Er hatte kein Verbrechen begangen, doch Gehorsam gegenüber Gott stand für ihn an erster Stelle. Obwohl Saul ihn töten wollte, weigerte sich David, dem König Schaden zuzufügen. Die Achtung vor Gottes Gesalbten war ihm wichtiger als der Kampf um sein eigenes Leben. Davids bewundernswerte Haltung ist uns allen bis heute ein Vorbild. Kein Wunder also, dass er im bald kommenden Reich Gottes König sein wird. Saul hingegen verfolgte fleischlich seine eigenen selbstsüchtigen Interessen, strebte nach Macht und persönlicher Erhöhung. Deshalb verwarf Gott ihn. Nun wenden wir uns dem Neuen Testament zu, genauer gesagt der Apostelgeschichte, Kapitel 5. Die Jünger Christi besaßen vor dem Empfang des Heiligen Geistes nicht die nötige Kraft und den Glauben, um gegen den Feind anzukämpfen. Sie verließen ihren Meister und flohen, als die römischen Soldaten ihn verhafteten. Nur wenige Stunden zuvor hatten sie versprochen, dies nicht zu tun. Doch nach ihrer Bekehrung erkannten die Jünger ihre Prioritäten. Treu ihrer Mission verkündeten sie das Evangelium trotz Bedrohungen und Verfolgung. Als sie einmal vor den Hohen Rat gebracht wurden, verurteilte sie der Hohepriester. Apostelgeschichte 5,26. Da ging der Hauptmann mit den Offizieren hin und brachte sie ohne Gewalt, denn sie fürchteten das Volk, dass sie gesteinigt würden. Und als sie sie gebracht hatten, führten sie sie vor den Hohen Rat. Und der Hohepriester fragte sie: Haben wir euch nicht strengstens verboten, in diesem Namen zu lehren? Und seht, ihr habt Jerusalem mit eurer Lehre erfüllt und wollt das Blut dieses Mannes auf uns bringen. Petrus und die anderen Apostel aber antworteten: Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Der Gott unserer Väter hat Jesus auferweckt, den ihr durch das Aufhängen am Holz ermordet habt. Ihn hat Gott zu seiner Rechten erhöht, zum Fürsten und Retter, um Israel Buße und Vergebung der Sünden zu schenken. Und wir sind seine Zeugen dafür, und auch der Heilige Geist, den Gott denen gegeben hat, die ihm gehorchen. Es war eine Frage der Prioritäten. Das Leben der Jünger stand auf dem Spiel, aber sie waren bereit, den Anweisungen Christi zu folgen, selbst wenn es den Tod bedeutete. Sie lernten von Jesus in Matthäus 10, und wer sein Kreuz nicht auf sich nimmt, beachte, dass das griechische Wort Stauros Pfahl bedeutet und mir nachfolgt, ist meiner nicht würdig. Wer sein Leben findet, wird es verlieren, wer aber sein Leben um meinetwillen verliert, wird es finden. Stehen Gott, seine Kirche und sein Evangelium auf eurer Prioritätenliste vor eurem eigenen Leben? Oder klammert ihr euch vielleicht verzweifelt an euer Leben aus Angst, es zu verlieren? Denkt an Christi Worte. Wenn ihr eure Prioritäten nicht richtig setzt, könntet ihr am Ende euer Leben verlieren. Ein wahrer Christ sollte sich dessen bewusst sein. Bibelstudium und Gebet sind zwei unverzichtbare Werkzeuge für euer Wachstum, um ein Kind Gottes zu werden. Doch wie oft nutzt ihr diese Werkzeuge? Wie viel Zeit verbringt ihr täglich mit Gott und der Bibel? Manche in der Gemeinde Gottes empfinden Bibelstudium als lästige Pflicht. Sie scheinen in ihrem Alltag keine Zeit dafür zu finden. Sie erkennen nicht, dass sie durch das Studium der Bibel immer mehr über Gottes Willen und darüber lernen, wie sie ihm gefallen können. Wenn ihr wirklich Christen seid, muss die Bibel Vorrang vor anderen Lektüren und Studien haben. Ihr tut euch selbst einen Gefallen, wenn ihr die Bibel studiert. Bibelstudium ist ein Privileg, keine Pflicht oder Aufgabe. Und wie steht es um euer Gebetsleben? Freut ihr euch darauf, jeden Tag mit Gott zu sprechen? Betet ihr wirklich gern? Oder ist das Gebet für euch nur noch eine Routine geworden? Eine Pflicht, die ihr erfüllen müsst? Mehr zum Thema Gebet findet ihr in unserer kostenlosen Online-Broschüre Gebet. Was lehrt die Bibel? Auf Englisch unter www.ccog.org. Wenn eure Prioritäten richtig gesetzt sind, sollte das Gebet ganz natürlich in euer Leben gehören. Für manche ist es der schönste Moment des Tages, weil es ihnen ermöglicht, Zeit mit dem Schöpfer des Universums zu verbringen, dem allmächtigen Gott, der euch liebt und sich Zeit für euch nimmt. Denkt darüber nach. Wenn er sich Zeit für euch nimmt, warum solltet ihr euch dann nicht Zeit für ein Gespräch mit ihm nehmen? Vergesst auch nicht, regelmäßig zu fasten, den Sabbat zu halten und die heiligen Tage Gottes zu begehen. Eine Liste der heiligen Tage Gottes findet ihr auf jeder unserer Websites in mehreren Sprachen. Für Links zu unseren Websites geht zu ccog.org. Dort findet ihr Seiten in europäischen, afrikanischen, asiatischen, indischen, spanischen und weiteren Sprachen. Außerdem bieten wir auf ccog.org ein englisches Buch mit dem Titel »Solltest du Gottes heilige Tage oder dämonische Feiertage begehen?« an. Es erfordert viel Mühe, seinen Prioritäten treu zu bleiben. Es erfordert Nachdenken und harte Arbeit. Wenn die Kirche heute noch nicht ganz bereit für die Wiederkunft Christi ist, liegt es daran, dass wir als Ganzes nicht genug Einsatz zeigen und oft unsere Prioritäten aus den Augen verlieren. In einer Welt, die sich von Gott abgewandt hat, will Satan, dass ihr eure Prioritäten ändert oder sie ganz aufgebt. Lasst das nicht zu. Folgt Gott. Gehorcht ihm, stellt ihn an erste Stelle und ihr werdet viel glücklicher sein. Als nächstes habe ich für diese Predigt Informationen von Diba Apatian herangezogen. Ich habe ihn bereits mehrfach zitiert. Er sprach als nächstes über den Zehnten. Der Zehnte ist ein Gesetz. Er ist ein Segen. Wenn man den Zehnten gibt, tut man nicht Gott einen Gefallen, sondern sich selbst. Wie zahlt ihr euren Zehnten? Wie ist eure Einstellung dazu? Zahlt ihr das erste Zehntel eures Gehalts sofort nach Erhalt oder erst, nachdem ihr eure anderen Rechnungen beglichen habt? Diba Apatian schrieb, ich erinnere mich, wie Herbert W. Armstrong uns während einer Konferenz für Geistliche erzählte, dass er seinen Zehnten immer als erstes bezahlt, sobald er seinen Scheck erhält. Seine anderen Rechnungen müssen warten. Der erste Scheck, den er ausstellt, ist immer für Gott bestimmt. Was für ein wunderbares Beispiel, dem wir alle folgen sollten. Stellt Gott an die erste Stelle in eurem Leben. Manche Gläubige haben die Segnungen, die aus dem Zehntengeben erwachsen, verloren, weil sie mit Gott verhandeln. Sie haben ihr Gespür für Prioritäten verloren. Sie erkennen nicht, dass der Zehnte ein Privileg und ein Segen ist, keine Last. Heute versuchen manche Menschen, mit Gott zu verhandeln, wenn sie ihren Zehnten zahlen. Sie sparen, wo sie können, oder geben so wenig wie möglich. Mit dieser Einstellung wird der Zehnte zur Pflicht und nicht zum Segen. Gott liebt einen fröhlichen Geber. Und er kann euch mit jedem Segen beschenken. Gebt ihr fröhlich. Dann zitiert Herr Apatian aus Deuteronomium 16,17, wo es heißt, jeder soll geben, wie er kann, gemäß dem Segen des Herrn, eures Gottes, den er euch gegeben hat. Schlagen wir 1. Timotheus, Kapitel 6, auf. Viele Menschen lieben Geld mehr als Gott. Sie müssen ihre Prioritäten ändern. Frömmigkeit aber, gepaart mit Genügsamkeit, ist ein großer Gewinn. denn wir haben nichts in diese Welt gebracht, und es ist gewiss, dass wir auch nichts mitnehmen können. Wenn wir aber Nahrung und Kleidung haben, so wollen wir uns damit begnügen. Wer aber reich werden will, gerät in Versuchung und in eine Schlinge und in viele törichte und schädliche Begierden, welche die Menschen in Verderben und Untergang stürzen. Die Bibel verurteilt nicht Menschen, die reich werden. Aber wenn dieses Verlangen ihre Prioritäten verändert, wird es zu einem großen Problem. Denn die Geldgier ist eine Wurzel allen Übels, durch sie sind manche vom Glauben abgeirrt und haben sich selbst viel Leid zugefügt. Die Geldgier kann sogar das erste Gebot verdrängen. Vers 11. Du aber, Mann Gottes, fliehe vor diesen Dingen und jage nach Gerechtigkeit, Frömmigkeit, Glauben, Liebe, Geduld und Sanftmut. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens, ergreife das ewige Leben, zu dem du berufen bist und für das du vor vielen Zeugen das gute Bekenntnis abgelegt hast. Viele haben die falschen Prioritäten und lieben die Dinge der Welt viel mehr als Gott. Nun schlagen wir Maleachi Kapitel 3 auf, beginnend mit Vers 6. Viele haben nicht den Glauben, den Zehnten zu geben. Denn ich, der Herr, verändere mich nicht. Darum seid ihr, ihr Söhne Jakobs, nicht vernichtet worden. Doch seit den Tagen eurer Väter seid ihr von meinen Geboten abgewichen und habt sie nicht gehalten. Kehrt um zu mir, so will ich zu euch umkehren, spricht der Herr der Heerscharen. Aber ihr fragtet, wie sollen wir umkehren? Sie glaubten, sie seien im Recht, weil sie die Gebote hielten und ihre Pflicht erfüllten. Vers 8. Darf ein Mensch Gott berauben? Doch ihr habt mich beraubt. Aber ihr fragt, wie haben wir dich beraubt? Im Zehnten und in den Opfergaben. Ihr seid verflucht, denn ihr habt mich beraubt, ja, dieses ganze Volk. Bringt den ganzen Zehnten ins Vorratshaus, damit Speise in meinem Haus sei, und prüft mich doch darin, spricht der Herr der Heerscharen, ob ich euch nicht die Fenster des Himmels öffnen und euch Segen in Fülle herabschütten werde. Ja, geben ist ein Beweis des Glaubens. Schlagen wir Jakobus Kapitel 2 auf und beginnen wir mit Vers 14. Was nützt es, meine Brüder, wenn jemand sagt, er habe Glauben, aber keine Werke? Kann ihn der Glaube etwa retten? Wenn ein Bruder oder eine Schwester nackt ist und es ihnen an täglicher Nahrung mangelt und einer von euch zu ihnen sagt, geht hin in Frieden, wärmt euch und esst euch satt. Aber ihr gebt ihnen nicht das, was sie zum Leben brauchen, was nützt es dann? So ist auch der Glaube für sich allein, wenn er keine Werke hat, tot. Aber jemand wird sagen, du hast Glauben, und ich habe Werke. Zeig mir deinen Glauben ohne Werke, und ich werde dir meinen Glauben durch meine Werke zeigen. Du glaubst, dass es nur einen Gott gibt. Das ist gut so. Selbst die Dämonen glauben und zittern. Willst du aber wissen, du törichter Mensch, dass Glaube ohne Werke tot ist? Wurde nicht Abraham, unser Vater, durch Werke gerechtfertigt, als er seinen Sohn Isaak auf dem Altar opferte? Siehst du, dass der Glaube mit seinen Werken zusammenwirkte und durch die Werke der Glaube vollendet wurde? Und die Schrift erfüllte sich, die sagt, Abraham glaubte Gott, und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Und er wurde Freund Gottes genannt. Ihr seht also, dass der Mensch durch Werke gerechtfertigt wird und nicht allein durch den Glauben. In der Continuum Church of God geben wir einen beträchtlichen Teil unserer Mittel für den täglichen Bedarf der Menschen in Afrika. Das erfordert Glauben, denn ich kann euch versichern, dass wir mit den Geldern noch vieles andere tun könnten. Und um es für diejenigen klarzustellen, die es nicht wissen, meine Frau und ich beziehen kein Gehalt von der Kirche. Weiter in Vers 25. Wurde nicht auch Rahab, die Hure, durch Werke gerechtfertigt, als sie die Boten aufnahm und sie auf einem anderen Weg fortschickte? Denn wie der Leib ohne Geist tot ist, so ist auch der Glaube ohne Werke tot. Wie bereits erwähnt, versorgen wir Hungernde mit Lebensmitteln, da ein Großteil unserer Arbeit den Armen in Afrika zugutekommt. Wir unterstützen sie auch geistlich, mit Literatur, Gottesdiensten, Seelsorge und Reiseunterstützung. Materiell haben wir Dinge wie Matratzen, Baumaterialien und Unterstützung für Feiertage bereitgestellt. Kennt und versteht ihr wirklich den Zweck eurer Berufung? Hat Gott euch speziell berufen, um euch in dieser Zeit zu retten, oder um euch eine bestimmte Aufgabe in dieser Welt anzuvertrauen? Diese Frage sollte sich jedes Mitglied der Kirche stellen und die Antwort verstehen. Ihr wurdet nicht nur berufen, um gerettet zu werden, sondern um Teil eines Teams zu sein und eine Aufgabe zu erfüllen. Das ist der Kern eurer Berufung. Eure eigene Errettung hat im Moment keine Priorität, die Erfüllung eurer Aufgabe hat sie. Wenn ihr euren Teil treu erfüllt und bis zum Ende durchhaltet, werdet ihr gerettet werden. Wenn ihr aber euren Teil vernachlässigt und euch abwendet, wird Gott jemand anderen berufen, euren Teil zu tun. Wir in Gottes Gemeinde sind heute die Erstlinge. In gewisser Weise ist es, als hätten wir von Gott das Erstgeburtsrecht erhalten. Wir sind die Ersten, die vor der großen Ernte berufen werden, mit dem Auftrag, diese große Ernte vorzubereiten, indem wir die Gebote Jesu erfüllen. Wir sollen dies tun, weil wir Gott und unseren Nächsten wahrhaft lieben sollen. In anderen Predigten habe ich über Matthäus 24,14 und Matthäus 28,19-20 gesprochen. Nun lasst uns Matthäus 22 aufschlagen und etwas lesen, das ihr schon einmal gehört habt und auch in dieser Predigt. Es ist so wichtig, dass ich es wiederholen möchte. Matthäus 22,37. Jesus sprach zu ihm: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand. Dies ist das erste und größte Gebot. Das zweite aber ist ihm gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. In diesen beiden Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Nun schlagen wir Deuteronomium, Kapitel 6, auf. Deuteronomium 6,5 sagt: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollen in deinem Herzen sein. Du sollst sie deinen Kindern einschärfen und davon reden, wenn du in deinem Haus sitzt, wenn du unterwegs bist, wenn du dich hinlegst und wenn du aufstehst. Du sollst sie als Zeichen an deine Hand binden, und sie sollen dir als Stirnband zwischen deinen Augen sein. Du sollst sie an die Türpfosten deines Hauses und an deine Tore schreiben. Und in Levitikus 19,18 heißt es: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst, ich bin der Herr. Wir sind nun als Christen aus Philadelphia angehalten, unsere Mitmenschen zu lieben, indem wir die gute Nachricht vom Reich Gottes verkünden und Jesu Gebote lehren. Genau darum geht es in Matthäus 24,14 und Matthäus 28,19-20. Wir haben ein weiteres Buch mit dem Titel Das Evangelium vom Reich Gottes, das in etwa 100 Sprachen übersetzt wurde. Auf unserer Website ccog.org findet ihr auf der linken Seite eine Liste der verfügbaren Sprachen. Klickt einfach auf eine Sprache, um den Text zu lesen. Das beweist, dass wir unseren Auftrag ernst nehmen. In Matthäus 28,19-20 heißt es: Geht in die ganze Welt und lehrt alles, was Jesus euch geboten hat. Wir haben englische Predigten, die jedes Gebot Jesu im Neuen Testament behandeln. Wir haben jeden Vers aus den Evangelien nach Matthäus, Markus, Lukas und Johannes sowie einige Zitate von Jesus aus der Apostelgeschichte, dem Korintherbrief und der Offenbarung besprochen. So tun wir das, was Jesus von uns will. Das war die Priorität, die er uns gegeben hat. Ich werde jetzt nicht über andere Kirchen sprechen, ob sie einige dieser Dinge tun oder nicht, aber ich weiß, dass wir Matthäus 28,19-20 durch unsere Predigten erfüllt haben, die alles abdecken, was Jesus geboten hat. Ich habe Menschen in Afrika und Europa dazu aufgefordert, es uns gleich zu tun. Die Bibel zeigt, dass die meisten Christen am Ende nicht die richtigen Prioritäten setzen werden. Schlagen wir nun die Offenbarung, Kapitel 3, auf. Ich möchte mit Vers 1 beginnen. Wir werden etwas über den Engel der Gemeinde in Sardes lernen. Und dem Engel der Gemeinde in Sardes schreibe: So spricht der, der die sieben Geister Gottes und die sieben Sterne hat: Ich kenne deine Werke. Du hast den Ruf, lebendig zu sein, aber du bist tot. Sei wachsam und stärke das, was noch übrig ist und im Sterben liegt. Denn ich habe deine Werke vor Gott nicht für vollkommen befunden. Denke also daran, wie du empfangen und gehört hast, halte daran fest und kehre um. Wenn du also nicht wachsam bist, werde ich wie ein Dieb über dich kommen, und du wirst nicht wissen, zu welcher Stunde ich über dich kommen werde. Er sagt damit, dass sie die falschen Prioritäten setzen. Eine Gruppe, die die Ansichten der Gemeinde in Sardes widerspiegelte, lehrte gegen viele Endzeitprophetien. Wenn Menschen ihren Lehren Glauben schenken, werden sie unmöglich wissen, wann Jesus wiederkommt. Das ist eine Gruppe von Christen. Ich sagte euch, dass Christen aus Philadelphia die Geschwister lieben sollen. Sie sollen durch die von Jesus geöffneten Türen gehen. Mehr dazu könnt ihr in Offenbarung Kapitel 3 nachlesen. Und sie sollen an der Wahrheit festhalten. Aber es gibt noch eine andere Gruppe von Christen. Ab Vers 14 ist von dem Engel der Gemeinde in Laodicea die Rede. Dies ist die große Mehrheit der Christen in der Endzeit. Sie werden nicht die richtigen Prioritäten setzen. Und dem Engel der Gemeinde in Laodicea schreibe, so spricht der Amen, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Ursprung der Schöpfung Gottes. Ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch warm bist. Ich wollte, du wärst kalt oder warm. Weil du aber lau bist und weder kalt noch warm, werde ich dich aus meinem Mund ausspeien. Manche sagen, schon gut, Gott versteht mich. Ja, er versteht, dass du die laodizäische Einstellung hast und die falschen Prioritäten setzt. Denn du sagst, ich bin reich, ich habe alles im Überfluss und brauche nichts. Das ist so, als würde man denken, ich bin in einer Kirche Gottes, halte den Sabbat und die Feiertage ein und tue, was ich tun muss, also ist alles in Ordnung. Ich muss die Verbreitung des Evangeliums in der Welt nicht unterstützen, wie ich es eigentlich sollte. Die Armen in Afrika sind mir egal, weil ich ihnen ja nicht allen helfen kann, also warum sollte ich es versuchen? Wir können ihnen nicht allen helfen, das stimmt, aber wir sollen tun, was wir können. Jesus sagt, ihr wisst nicht, dass ihr elend, erbärmlich, arm, blind und nackt seid. Ich rate euch, von mir im Feuer geläutertes Gold zu kaufen, damit ihr reich werdet, und weiße Kleider, damit ihr bekleidet seid und die Scham eurer Blöße nicht offenbar wird, und Augensalbe, damit ihr sehen könnt. Wen ich liebe, den weise ich zurecht und erziehe ich. Darum seid eifrig und kehrt um. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, werde ich zu ihm hineingehen und mit ihm essen, und er mit mir. Die Laodicäer teilen Gottes Prioritäten nicht wirklich. Wenn ihr möchtet, dass Jesus mit euch ist, solltet ihr vielleicht darüber nachdenken, anderen wirklich zu helfen, sowohl geistlich als auch leiblich. Wie die Saatesser waren sie nicht ausreichend an der Wahrheit interessiert. Zu viele Menschen suchen Ausreden. Sie gehen Kompromisse ein. Sie messen dem Werk, das Gott vollbringen will, nicht genügend Wert bei. Laut Jesus beschränkt sich dies im Wesentlichen auf die Christen aus Philadelphia in der Endzeit. Nun möchte ich zu Prediger Kapitel 12 übergehen, beginnend mit Vers 13. Fürchtet Gott und haltet seine Gebote, denn das ist des Menschen alles. Denn Gott wird jedes Werk ins Gericht bringen, auch alles Verborgene, sei es gut oder böse. Gott soll an erster Stelle stehen, und er kümmert sich um die Arbeit, die die Menschen verrichten. Er wird jedes Werk, alle eure Entscheidungen und Prioritäten richten. Haltet ihr das erste Gebot? Ich zitiere erneut die Bar Apatian. Leider haben manche ihr Erstgeburtsrecht verkauft oder verkaufen es gerade, genau wie Esau. Doch nachdem Esau es verloren hatte, verachtete er es. Genauso verliert man seine Werte, wenn man seine Prioritäten aus den Augen verliert. Vernachlässige dein Erstgeburtsrecht nicht. Verachte es nicht. Bringe deine Prioritäten in Ordnung. Vielleicht ist eine der schwierigsten Prioritäten überhaupt, sich selbst zu demütigen und andere höher zu achten als sich selbst. Nun zitierte er Philipper Kapitel 2, also kehren wir zum Philipperbrief zurück. Im Philipperbrief, Kapitel 2, Vers 1, schreibt der Apostel Paulus, wenn es also in Christus Trost gibt, wenn es Erbauung durch Liebe gibt, wenn es Gemeinschaft im Heiligen Geist gibt, wenn es Zuneigung und Erbarmen gibt, dann macht meine Freude vollkommen, indem ihr einmütig seid, dieselbe Liebe habt, einig im Geist und in der Gesinnung seid. Tut nichts aus Selbstsucht oder Eitelkeit, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Jeder achte nicht nur auf das Seine, sondern auch auf das, was dem anderen dient. Jeder von euch soll nicht nur auf sein eigenes Wohl, sondern auch auf das Wohl der anderen achten. Seid wie Philadelphia. Satan will euch überheblich machen. Gott will, dass ihr demütig seid. Satan wird alles daran setzen, euch glauben zu lassen, ihr wärt besser als andere. Aber Gott will, dass ihr andere höher achtet als euch selbst. Das ist der Unterschied zwischen Gottes Lehre und der Lehre der Welt unter Satans Einfluss. Als Gottes Volk müssen wir unsere Prioritäten erkennen. Die Bibel ist unser Leitfaden. Der Lehrer ist Gott, durch die Schriften der Propheten und Apostel. Was auch immer geschieht, lasst uns so leben, dass es Gott gefällt. Das ist unsere oberste Priorität. Schlagen wir das erste Kapitel des Jakobusbriefes auf. Warum sollten wir Gott lieben? Hier ist ein Grund. Vers 17. Jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben, vom Vater des Lichts, bei dem es keine Veränderung und keinen Wechsel von Licht und Schatten gibt. Nach seinem Willen hat er uns durch das Wort der Wahrheit gezeugt, damit wir gleichsam Erstlinge seiner Schöpfung seien. Jede gute Gabe kommt von Gott. Jesus war der Erstgeborene unter vielen Brüdern. Gott hat einen Plan für uns. Er will uns verherrlichen, wie er Christus verherrlicht hat. Das können wir in Johannes 17,22 lesen. Gott plant, das Universum seinen auferstandenen Kindern zu unterwerfen, Hebräer 2,5-10. Und in 1. Johannes 4,19 heißt es, wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat. In Römer 5,8-9 schreibt Paulus, Gott aber beweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Umso mehr werden wir nun, da wir durch sein Blut gerechtfertigt sind, durch ihn vor dem Zorn Gottes gerettet werden. Trotz aller Probleme, die ihr vielleicht habt, gibt es auch große Verheißungen. Römer 8,28 sagt, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Philipper 1,6, das ich oft zitiere, ich bin eben davon überzeugt, dass er, der in euch ein gutes Werk begonnen hat, es auch vollenden wird bis auf den Tag Jesu Christi. Gott hat uns erschaffen. Alle guten Gaben kommen von Gott. Trotz unserer Sünden sandte er Jesus, um für uns zu sterben, Johannes 3,16. Wenn wir Gott wirklich lieben, wird alles zu unserem Besten dienen, und so wird Gott bis zum Tag Jesu treu sein und uns verherrlichen. Wir haben so viel, wofür wir Gott lieben können. Wir sollen uns an den Gott der Bibel wenden. Doch viele haben sich im Laufe der Geschichte stattdessen der Astrologie, der Hexerei und Spiritisten zugewandt, wie es in Jesaja 47,13 heißt. Das ist nicht das, was Gottes Volk laut 5. Mose 4 tun sollte. In 5. Mose 4,19 heißt es, hütet euch davor, eure Augen zum Himmel zu erheben und, wenn ihr die Sonne, den Mond und die Sterne, das ganze Heer des Himmels, seht, euch verführen zu lassen, sie anzubeten und ihnen zu dienen, die der Herr, euer Gott, allen Völkern unter dem ganzen Himmel zum Erbe gegeben hat. Gott will nicht nur, dass wir religiös sind. Jesus sagte, Gott wolle, dass diejenigen, die ihn anbeten, ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Deshalb verurteilen wir Dinge wie Astrologie. Schlagen wir das 18. Kapitel des Deuteronomiums auf, beginnend mit Vers 10. Dort heißt es, es soll niemand unter euch gefunden werden, der seinen Sohn oder seine Tochter durchs Feuer gehen lässt, der Wahrsagerei treibt, der Zeichen deutet, der Zauberei treibt, der Beschwörungen ausspricht, der Geister befragt, der Toten befragt oder die Toten heraufbeschwört. Denn wer dies tut, ist dem Herrn ein Greuel, und wegen dieser Greuel vertreibt der Herr, euer Gott, sie vor euch her. Ihr sollt untadelig sein vor dem Herrn, eurem Gott. Denn diese Völker, die ihr vertreiben werdet, haben auf Wahrsager und Weissager gehört. Ihr aber habt vom Herrn, eurem Gott, solche nicht für euch bestimmt. Ihr sollt vor dem Herrn, eurem Gott, untadelig sein. Es geht nicht nur darum, Astrologie und Zauberei zu meiden, sondern darum, untadelig zu sein. Das ist das erste Gebot. Ihr sollt Gott an die erste Stelle setzen. Christen folgen keinen raffiniert ausgedachten Fabeln, wie Petrus in 2. Petrus 1,16 schreibt. Im 1. Johannesbrief, Kapitel 3, Vers 4, heißt es, dass Sünde die Übertretung des Gesetzes ist. Jede Sünde ist ein Verstoß gegen das erste Gebot. Wer sündigt, stellt Gott nicht an die erste Stelle. Ja, man kann Buße tun, und wir wissen, dass die Heilige Schrift sagt, dass Gott treu und gerecht ist, uns unsere Sünden zu vergeben und uns von aller Ungerechtigkeit zu reinigen, wenn wir sie bekennen. Das ist wunderbar, denn wir sündigen ständig. Wir halten uns nicht immer an das erste Gebot, und gerade dieses wird am häufigsten gebrochen. Manche behaupten, die 10 Gebote seien erst seit dem Berg Sinai gültig und mit der Kreuzigung Christi weggefallen. Doch in der Bibel finden sich bereits vor dem Berg Sinai im Alten Testament Stellen zum ersten Gebot, und auch nach Jesu Auferstehung gibt es zahlreiche Bibelstellen, die dieses Gebot bekräftigen. Hier ist eine Stelle von vor dem Berg Sinai, 2. Mose 18,11. Nun weiß ich, dass der Herr größer ist als alle Götter, denn in dem, worin sie sich hochmütig verhielten, war er über ihnen. Gott entschied also nicht erst am Berg Sinai, dass er über allen anderen stehen würde. Wie bereits erwähnt, gibt es nach der Auferstehung im Neuen Testament zahlreiche Stellen, die die Pflicht zur Einhaltung des ersten Gebots unterstützen. Was ich euch gerne vorlesen möchte, ist 1. Johannes 2,15. Liebt nicht die Welt noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt liebt, ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Es geht also wieder einmal um Prioritäten. In Offenbarung 20,4 heißt es über die Endzeit, und ich sah die Seelen derer, die enthauptet worden waren um ihres Zeugnisses für Jesus und um des Wortes Gottes willen, die das Tier und sein Bild nicht angebetet hatten. Sie würden nichts anbeten, was über dem Gott der Bibel steht. Wie gesagt, das erste Gebot ist nicht nur das Wichtigste, sondern auch das, das am häufigsten gebrochen wird. Schlagen wir 1. Samuel, Kapitel 15, Vers 22 auf. Hat der Herr etwa so viel Gefallen an Brandopfern und Schlachtopfern wie daran, der Stimme des Herrn zu gehorchen? Siehe, Gehorsam ist besser als Opfer, und Hören besser als das Fett von Widdern. Denn Widerspenstigkeit ist wie die Sünde der Zauberei, und Starrsinn ist wie Frevel und Götzendienst. Hier wird Zauberei mit dem Bruch des ersten Gebots in Verbindung gebracht. Gott erwartet von seinem Volk Gehorsam. Wir sollen unseren Schöpfer und unseren himmlischen Vater lieben. Das erste Gebot erinnert uns daran, wachsam zu sein und es nicht zu brechen. Wir sollen zuerst nach dem Reich Gottes und nach Gerechtigkeit trachten, Matthäus 6,33, unser Vertrauen auf Gott setzen, Sprüche 3, 5, 6, und uns bemühen, das erste Gebot zu halten. Wenn ihr das erste Gebot haltet, brecht ihr auch keines der anderen. Haltet also dieses Gebot. Bringt eure Prioritäten in die richtige Reihenfolge. Hier spricht Dr. Bob Thiel für die Continuum Church of God.